Wir haben heute Morgen eine junge Familie gesegnet und ich dachte mir, das ist doch Anlass genug, heute einfach mal über die Familie zu sprechen. Und ich weiß, heute ist Palmsonntag und jeder, der eine klassische Palmsonntag-Predigt erwartet hat, dem will ich nur sagen, ich hatte eine in der Pipeline. Aber ich dachte mir, wenn wir schon eine junge Familie segnen, dann lass uns doch heute mal über den Segen der Familie sprechen. Und eine gesegnete Familie zu sein, da hat man nicht immer das Gefühl, besonders wenn man mit einem angehenden Pubertierenden über das große Weltgeschehen diskutiert. So denkt man sich manchmal, okay, herrscht Gnade, aber ganz viel. Und ich habe neulich schon mal über das Thema gesprochen und ich habe in der Vorbereitung, ist mir das aufgefallen, ich bin jetzt mittlerweile 12 Jahre im Predigtdienst und ich habe noch nie über das Thema Familie gesprochen, noch nie. Und ich habe mich gefragt, warum? Und die Antwort war relativ schnell da. Man denkt sich manchmal, hey, man steckt doch selber mit echt beiden Ohren, mit dem ganzen Wesen in der Erziehung drin und hat manchmal echt Fragen, hat manchmal echt Zweifel und denkt mal, hey, was will ich über Familie erzählen? Krieg's erstmal selber hin. Aber ich glaube, wir müssen nicht perfekt sein, über ein Thema nachzudenken, oder? So in diesem Sinne habe ich mich entschieden, einfach über den Segen der Familie zu sprechen und was es bedeutet, eine Familie nach dem Herzen Gottes zu sein. Und ich starte einfach mal mit einer kurzen Analogie zum Thema Familie. In manchen Geschäften findet man ja immer wieder so eine Abteilung, in der Klamotten zu stark reduzierten Preisen angeboten werden, wie beispielsweise das Outlet in Metzingen. Und all diese Waren tragen auf dem Preisetikett denselben Hinweis wie besehen. Wie besehen ist so ein Ausdruck für Mangelware oder B-Ware. Das heißt, man wird vom Kaufhaus ganz fair vorgewarnt, in dieser Abteilung ist irgendetwas nicht in Ordnung. Sie werden hier einen Fehler finden, vielleicht einen Fleck, der sich nicht mehr entfernen lässt, vielleicht einen Reißverschluss, der nicht mehr richtig schließt, vielleicht einen Knopf, der nicht mehr richtig knöpft. Irgendwo befindet sich ein Fehler. Die Waren, die hier angeboten werden, sind nicht normal. Wir werden Ihnen aber nicht sagen, wo dieser Fehler steckt, sondern Sie werden nach diesem Fehler suchen müssen. Wenn Sie den Fehler also finden und wir garantieren Ihnen, Sie werden den Fehler finden, dann kommen Sie ja nicht angelaufen, denn Sie werden oder wurden ganz fair vorgewarnt. Es gibt nämlich ein Prinzip in dieser Abteilung, eine Grundregel, kein Umtausch, keine Geld-Zurück-Garantie. Keine Ersatzware. Sie haben eine faire Warnung bekommen. Wenn Sie also diese Ware haben möchten, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie werden sie nehmen müssen, wie sie ist, wie besehen. Ich meine, gibt es eine schönere Umschreibung für Familie? Nee, oder? Warum erwähne ich das heute Morgen? Wisst ihr, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, in der Family, aber auch in der Gemeindefamilie, befinden wir uns, könnte man so bildlich sagen, in der großen Mängelwarenabteilung des Universums. An jeder Person hängt so ein kleines Etikett mit der Aufschrift, wie wir sehen. Irgendwo befindet sich ein Fehler. Vielleicht ist es die leichte Neigung zum Betrug, vielleicht zur Lüge, die spitze und unkontrollierte Zunge, ein gewisses Phlegma, ein unkontrollierbares Temperament, die Neigung zur Flucht, wenn es eng wird. Und wenn wir in Gemeinschaft zusammen leben, dann ist eines sicher, wir werden den Fehler finden. Und wenn wir den Fehler gefunden haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Person so zu nehmen, wie sie ist. Darf ich einen Amen hören? Amen. Danke. Wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Und so möchte ich heute Morgen über Familie sprechen, also über die Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat und die manchmal echt schwierig sein können. Aber vor allem möchte ich heute Morgen darüber sprechen, wie wir als Familie nach dem Reich Gottes trachten können. Und ich möchte eine berühmte Seligpreisung aus dem Matthäusevangelium in den Mittelpunkt meiner Botschaft stellen und diese mal versuchen, auf die Familie anzuwenden. Matthäus Kapitel 5, Vers 6, wo Jesus sagte, selig sind oder direkt übersetzt zu beglückwünschen sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich glaube, wir alle haben ja so eine gewisse Vorstellung davon, was es bedeutet, eine gesegnete und glückliche Familie zu sein, oder? Das wäre dann sowas wie, dass wir uns vorstellen, dass sich unsere Kinder gut entwickeln, dass wir eine funktionierende Ehe haben, dass wir erfolgreich sind, dass wir verschiedene Annehmlichkeiten genießen, das uns das Leben bietet. Aber wenn man sich heute Familien ansieht, ist das erste Wort, das einem in Sinn kommt, nicht gerade glücklich oder gesegnet. Stimmt es? Wenn wir uns heute Familien ansehen, sagen wir nicht, Mann, denen geht's gut, sondern eher, wow, die haben es echt schwer. Die haben in ihrer Ehe zu kämpfen oder die Kindererziehung, die schwieriger als sie dachten. Oder finanziell, Mann, die sind echt herausgefordert, die leben sozusagen vom Monatslohn zum Monatslohn. Und ich denke, dass es heute mehr Herausforderungen für eine Familie gibt als in der Vergangenheit. Beispielsweise die Herausforderungen von immer mehr Patchwork-Families, was auf der einen Seite ein Segen sein kann, aber dann siehst du deine Kinder und ihre Kinder, unsere Kinder, und dann mischen da alle Ex-Partner mit und dann wird es echt kompliziert. Eine mega Herausforderung ist auch das Erziehen von Kindern von nur einem Elternteil. Heute gibt es eine Rekordzahl von Alleinerziehenden. Eine interessante Statistik dazu aus dem Jahr 2023. Da gab es rund 12,4 Millionen Familien. Knapp 3 Millionen davon waren alleinerziehende Väter und Mütter. Und es kann richtig schwer sein, wenn man versucht, eine Familie mit nur einem Einkommen zu ernähren. Wenn es nur einen gibt, der die ganze Last trägt. Und die Disziplin, die man bei der Erziehung der Kinder aufbringen muss, die geht manchmal über die Kräfte. Und deswegen glaube ich, ist es einfach ein großartiger Job, den alleinerziehende Mütter und Väter da einfach machen. Und das Tag für Tag. Das ist ein ganz, ganz großer Segen. Und ich glaube, man kann da echt wirklich auch für Menschen beten und aber auch schon echt aufsehen. Ihr wisst es, ich bin auch mit meinem Bruder mit einer Mama aufgewachsen. Ich bin auch als Scheidungskind. Und ich weiß, wie es ist, wie schwer es ist für eine alleinerziehende Mama, wenn die Kinder dann auch größer werden, tatsächlich auch nochmal einen Partner fürs Leben zu finden. Die Sehnsucht, mit denen man kämpft und mit pubertierenden Jungs. Deswegen habe ich da wirklich größten Respekt. Und dann erlebe ich Familien, die so sehr mit sich selber beschäftigt sind, mit der Erziehung der Kinder, mit der Ehe, dass du das Gefühl hast, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Druck drauf kommt, dann brechen die zusammen. Wenn man fragen würde, hey, kannst du noch irgendwo in der Gemeinde mitarbeiten, dann würde das ganze Familiending wie so ein Kartenhaus zusammenbrechen. Die sind mehr mit Überleben beschäftigt als mit Leben. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde hier einen Auftrag haben, zu helfen. Und deswegen unter anderem auch die Jüngerschaftskurse, weil wir Menschen daran erinnern wollen, hey, du bist befähigt, dein Leben zu gestalten. Wenn wir als Christen nur noch mit Überleben beschäftigt sind, läuft irgendwas falsch. Wir sind dazu befähigt, unser Leben zu gestalten. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen oder im Leben gibt. Die gibt es immer wieder. Und so Phasen, die herausfordernd sind. Aber wir sollen Gestalter sein und nicht irgendwelche Survival-Leute, die versuchen zu überleben. Ja. Und so werden wir uns also, wie gesagt, heute Morgen die Seligpreisung aus Matthäus Kapitel 5, Vers 6 in unsere Häuser holen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wisst ihr, es gibt Zeiten, da gibt es bei uns zu Hause Dinge, die einfach nicht gut laufen, wirklich nicht gut laufen. Und wir als Familie alles andere als perfekt sind. Und wir müssen immer wieder schmunzeln, wenn wir mit anderen Familien irgendwie unterwegs waren, Ausflug unternommen haben und sich unsere Kinder daneben benommen haben, da haben wir das manchmal gehört, naja, wir sind so froh, dass ihr als Familie auch nicht perfekt seid. Und Eva und ich gucken uns so an und denken, nein, wir sind wirklich nicht perfekt. Also wenn meine Kinder Theater machen, wenn die sich daneben benehmen, fange ich nicht als Papa nicht an, vor lauter Glück und Freude zu singen. Und wenn meine Kinder dann meinen Gesang hören, auf einmal ruhig werden und anfangen zu beten. Also das ist es wirklich nicht. Ich wünsche mir das. Aber so ist es nicht. Ich kann mich erinnern, als wir hergezogen sind, eine kurze Zeit später, die Kindergärtnerin auf Eva und mich zukam und gefragt hat, Hinzen, können wir mal ein Gespräch haben mit Ihnen und mit Ihrer Frau? Und dann wussten wir, oh, jetzt hat die Stunde geschlagen. Was ist passiert? Und damals war das natürlich auch für die Kinder eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, wenn du entwurzelt wirst. Und oft gerade der Kleinere hat sich einfach schwer getan, seine Emotionen so im Griff zu haben und das so ein bisschen auch gesund zu verarbeiten, dann musste das irgendwo auch raus. Und wenn du dann vor der Erzieherin sitzt und sie dann einfach Dinge sagt, dann ist das manchmal echt peinlich und auch erniedrigend. Und du denkst, Mann, hey, ich bin Pastor, eigentlich soll ich doch mit ein paar Werten und mit der Moral so ein bisschen die Dinge besser machen. Und dann habe ich noch eine Erzieherin neben mir sitzen, meine Frau ist Erzieherin. Und dann denkst du, wow, okay, irgendwie, wir haben es einfach nicht im Griff. Und dann ist es so ein erniedrigendes Gefühl. Aber wisst ihr, erniedrigend ist eigentlich immer nur, wenn es einem um Imagepflege geht. Wenn es uns wichtig ist, was die Leute über uns denken, schau mal, die haben alles im Griff. Aber die Wahrheit ist doch die, dass du einfach nicht alles im Griff hast, oder? Die Wahrheit ist doch die, dass du selber Fragen hast und manchmal deine Frau anschaust und denkst, hey, von wem haben die das? Doch nicht von uns, oder? So. Also du bist so innerlich total herausgefordert. Und so braucht man einfach manchmal echt ganz, ganz viel Gnade und dass man einfach da auch echt gut durchkommt. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass es darum geht, als Familie perfekt zu sein. Und ich habe auch nicht alles im Griff. aber eines möchte ich von ganzem Herzen tun, mit meiner Familie nach dem Reich Gottes zu trachten und zu hungern und zu dürsten nach seiner Gerechtigkeit, denn das Versprechen Jesu lautet, sie werden satt sein. Ihr Becher wird überfließen. Sie werden mehr als genug haben. Und ich glaube, dafür kann ich eine Menge tun. Und doch sind so viele Häuser heute nicht von dem erfüllt, was am wichtigsten ist, sondern sie suchen und streben nach all dem, was ihnen auch nur irgendeinen Sinn geben könnte. Warum ist es so? Weil wir Menschen gern unser Leben mit Dingen füllen, die nicht wichtig sind. Und weil wir nicht so gesegnet sind, wie wir gesegnet sein könnten. Und weil wir nicht nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, nach dem richtigen Leben das Richtige tun, um Gott zu gefallen. Deshalb möchte ich uns eine Frage stellen und herausfordern, wirklich ehrlich zu sein. Wonach sehnt ihr euch in eurem Zuhause? In eurem Leben, in eurem Zuhause, was strebt ihr an? Was ist für euch am wichtigsten? Und manche von uns würden vielleicht sagen, naja, wir sind da, um Gott zu gefallen. Das wäre dann die klassisch korrekte Sonntagsschulantwort. Aber wenn wir die Kinder fragen würden, würden die wahrscheinlich was ganz anderes sagen. Ich meine, sieh dir einfach mal die letzten 7 Tage an. Wonach habt ihr als Familie gestrebt? Wonach habt ihr euch gesehnt? Und wenn du ehrlich wärst, würdest du vielleicht Dinge sagen wie, naja, wir versuchen eigentlich nur zu entspannen. Woran ja Prinzip oder im Prinzip nichts falsch ist. Oder wir versuchen uns zu amüsieren, wir arbeiten die Woche über hart, dass wir am Wochenende tun können, was wir wollen. Wir wollen einfach nur Spaß haben, entspannen, abschalten und etwas Lustiges machen. Und daran ist ja nichts auszusetzen, aber lasst uns doch einfach beim Namen nennen. Manche würden sagen, naja, wir sind hier, weil wir nach Beliebtheit hungern. Wir wollen gemocht werden und deswegen geht es uns um Imagepflege. Ich meine, sieh dir unsere Familie von außen an, sieh dir uns an, wie wir uns kleiden, sieh dir unser Haus an, sieh dir unseren Garten an, sieh dir unsere Autos an, sieh dir an, wie wir uns kleiden. Ich meine, sehen wir nicht aus wie eine wirklich glücklich christliche Familie? Ja, ja, ihr seht so aus. Aber was einem die Leute nicht sagen, dass die Ehe megamäßig struggelt und am Auseinanderbrechen ist. Was einem die Leute nicht erzählen, dass man sich auf dem Weg zum Gottesdienst im Auto angeschrien hat. Wisst ihr, wenn wir wirklich ehrlich sind, müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir in den letzten 7 Tagen etwas oder viele Dinge über Gott gestellt haben. Wir haben eben nicht nach Gerechtigkeit gehungert und gedürstet. Und meine Frage ist, was tun wir also, wenn wir merken, dass wir nach den falschen Dingen hungern? Was tun wir? Ich glaube, dass wir unseren Appetit verändern sollten. 2018 hatte ich eine leichte Speisenröhrenentzündung und eine Magenschleimhautreizung, warum? Weil ich zu viel Junkfood gegessen hatte. Und der Arzt sagte zu mir nach der Untersuchung, Herr Hinzen, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, Sie müssen Ihren Appetit verändern. Und dieser eine Satz, Sie müssen Ihren Appetit verändern, der ging mir irgendwie so tief, weil ich echt gecheckt habe, ich muss wirklich meine Ernährung umstellen, ich muss was anderes essen. Und als ich meinen Appetit verändert hatte, habe ich aufgehört, mich nach dem Junkfood zu sehnen. Das ist ein sehr simples Beispiel, aber was ich damit sagen möchte, wenn du anfängst, Gott nachzugehen und Gott zu suchen, wirst du plötzlich die Vorteile der Nachfolge sehen. Und plötzlich wirst du nicht mehr dich nach dem sehnen und das Junkfood dieser Welt, das dich abgelenkt hat, das dich nicht befriedigt hat, wird nicht mehr an der Spitze deines Verlangens stehen, sondern du hast jetzt einfach einen anderen Appetit entwickelt. Du hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit und bist erfüllt und zufrieden, weil du den Willen Gottes für dein Leben kennst und ihm folgst. Warum geschieht das nicht öfters in unseren Häusern? Warum sehen wir nicht mehr Häuser, die gesegnet sind? Lass uns kurz anschauen, was funktioniert und lass uns anschauen, was nicht funktioniert, wenn es darum geht, ein Haus zu bauen, in dessen Mittelpunkt Christus selber steht. Und wir beginnen mit dem, was nicht funktioniert. 2 Dinge funktionieren nicht. Ein gesetzliches Christentum funktioniert nicht und ein lauwarmes Christentum funktioniert genauso nicht. Diese beiden Dinge funktionieren nie. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Was ist ein gesetzliches Elternhaus? Das ist das, wenn wir das Christentum bei uns zu Hause auf einen Haufen von Geboten und Verboten, von Können und Dürfen, von Sollen und Nicht-Sollen gegründet haben. Tu dies nicht und tu das. Und tu dies und das ist eine Regel
Und wenn du ein guter und artiger Christ bist, tust du das nicht. Und das kann man übertreiben mit der völlig absurden und bescheuerten Aussage, wenn du dies oder jenes tust, dann hat der Herr Jesus dich nicht mehr lieb. Also wenn der Tellerrand meiner Eltern auch gleichzeitig mein eigener Tellerrand war, wo es immer zu Hause hieß, junge Mädchen, schau ja nicht über den Tellerrand, denn da ist die böse weite Welt, bleib schön in der Mitte, dann kann unser Elternhaus zu so einer Enge führen. Und wenn ich eine Enge erlebt habe, was mache ich dann? Irgendwann muss ich da raus. Wisst ihr, mit unserem Tellerrand verhält es sich meistens so, unser Tellerrand wird uns von sich aus niemals zurufen, Kevin, hüpf rüber, Kevin, komm, hüpf rüber. Das müssen wir schon selber machen. Wenn also der Tellerrand meiner Eltern mein Tellerrand wird, dann ist es eine beklemmende Enge. Ich weiß noch, eine Familie in der Stuttgarter Gemeinde hatten 5 Kinder und die Familie hatte immer Mittwoch und Samstag so eine Familienandacht. Und die Kinder mussten reihum immer wieder Andachten halten. Und der Kleinste, als der 11 oder 12 Jahre alt war, das habe ich dann im Nachgang erzählt bekommen von der Schwester, der hatte irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, eine Familienandacht vorzubereiten. Und dann hat er sich, als Zeit für die Familienandacht war, auf der Toilette eingeschlossen. Und der Vater geht ihm nach und klopft an der Tür. Du kommst jetzt da raus und machst eine Andacht. Und der Kleine, nein, ich will nicht. Und der Vater, doch, du kommst jetzt da raus. Muss man da noch was sagen? Ich meine, was glauben wir, was wir mit so einer Art Erziehung bewirken? Was ist die Frucht aus dieser Erziehung? Soll ich das sagen? Rebellion. Rebellion. Regeln ohne Beziehung und Liebe führen immer zu Rebellion. Wir erziehen Rebellen. Und diese Rebellion richtet sich nicht nur gegen Autoritätspersonen. Ja, in erster Linie, weil ja diese Autoritätsperson später im Geschäftsleben, aber auch in der Gemeinde oder sonst irgendwas, ja immer wieder in dir das Elternhaus triggern. Also jemand sagt, oh, du sollst es machen, oh, Elternhaus, Enge und so, breche ich aus. Diese Rebellion richtet sich gegen die Arbeitskollegen, richtet sich gegen den eigenen Ehepartner, richtet sich gegen alles, was mir einfach nicht in den Kram passt. Wisst ihr, was diese Rebellen eigentlich brauchen? Die brauchen ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. Und die haben sie nicht bekommen. Aber weißt du, ein inneres Herzensdefizit von Liebe wirst du niemals durch Härte oder Rebellion ausgleichen können. Wenn du immer gegen alles schießt, wirst du dieses Defizit niemals ausgleichen können. Also Regeln ohne Liebe und Beziehung, das funktioniert nicht. Ein gesetzliches Elternhaus funktioniert niemals. Die zweite Sache, was auch nicht funktioniert, ist ein lauwarmes Christentum. Was ist das? Das ist, wenn wir an Gott glauben, aber so leben, als gäbe es ihn nicht. Das ist so eine Art kulturelles Christentum. Im Prinzip ist es nur dem Namen nach christlich, aber ohne wirkliche Leidenschaft für Dinge, die Gott Ehre geben. Und dazu sind wir da als Christen, dass am Ende unseres Tages etwas rauskommt aus uns, das Gott Ehre gibt. Ja, so eine Frucht nennt das die Bibel. Es ist im Prinzip nur dem Namen nach christlich, aber nur äußerlich. Wie können wir jetzt wissen, ob wir zu den lauwarmen Christen gehören? Die Antwort ist, ich kann deinen Glauben natürlich nicht beurteilen, aber ich kann dir sagen, dass es für mich einige Indikatoren dafür gibt, die zeigen, ob du oder dein Zuhause lauwarm bist. Und dasselbe, was ich jetzt sage, kann man auch auf die Gemeindefamilie anwenden. Wenn ich dir beispielsweise nicht sagen kann, wann wir das letzte Mal gemeinsam als Familie gebetet haben. Ich meine, wirklich gebetet haben. Nicht, Herr Jesus, danke für das Essen und guten Appetit, wir essen jetzt. Ich spreche davon, mit unserer Familie zusammenzukommen und uns von Gott wirklich ein Wunder zu wünschen. Für jemanden zu beten, der Christus nicht kennt. Gott zu bitten, dass er etwas tun möge. Ich meine, wenn ich nicht weiß, wann wir das letzte Mal gemeinsam als Familie getan haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich oder mein Zuhause geistig lauwarm geworden bin. Wenn ich nie zu meiner Familie sage, hey, Gott hat heute durch einen YouVersion Bibelleseplan zu mir gesprochen, es hat mich so berührt, oder hey, heute habe ich im Fitnessstudio mit so einem Typ meinen Glauben geteilt und es war echt unglaublich. Wenn ich das nie mit meiner Familie mache und wenn das nicht vorkommt, ist es ein Anzeichen dafür, dass ich lauwarm bin oder geworden bin. wenn ich andere Familienmitglieder nie aus einer Situation herausführe, die ihren Glauben oder die ihren Beziehungen schaden könnten. Beispielsweise, wir haben einen Kinofilm bezahlt, sind da drin und merken, der Kinofilm, der tut uns einfach nicht gut. Wenn da niemand ist und sagt, hey, komm, lass uns rausgehen, dieser Film, der verstößt gegen unsere Werte, die wir eigentlich haben. Ist doch egal, ob wir für den Film bezahlt haben. Wenn sowas nie passiert oder wir mit irgendwelchen Leuten abhängen, die einfach nicht gut für uns sind. Wenn da niemand ist und sagt, hey, pass mal auf, diese Leute, die passen nicht zu unseren Werten, zu unseren innerlichen Überzeugungen, die wir haben. Wenn da niemand ist, der dann sagt, komm, lasst uns einfach mit diesen Leuten nicht mehr zusammen sein. Ist doch egal, wenn die nicht mehr unsere Freunde sind. Also wenn sowas niemals vorkommt, kann es passieren, dass ich eben lauwarm geworden bin. Und ich glaube, dass wir als Eltern da einfach eine Verantwortung dafür haben, welches Elternhaus wir kreieren und auch bauen. Wisst ihr, Jesus sagt es mal so radikal in der Offenbarung 3, mir ist es lieber, ihr seid heiß oder kalt. Warum? Er sagt es so radikal, das kommt nicht von mir. Wenn ihr aber lauwarm seid, was mache ich dann? Ich spuck euch aus, ich speie euch aus. Und das ist ein sehr, sehr radikales Wort. Aber lieber heiß oder lieber kalt. Aber dieses Lauwarme, das funktioniert einfach nicht. Also ein gesetzliches Elternhaus funktioniert nicht und ein lauwarmes Elternhaus funktioniert auch nicht. Und es bleibt natürlich die Frage noch übrig, was funktioniert? Weißt du, man kann sich Christ nennen, das bedeutet man aber nicht, dass man auch gleichzeitig Christ ist. Ich meine, du kannst dich eine Ente nennen und du kannst vielleicht quaken, aber wenn du nicht fliegen und ein Ei legen kannst, dann bist du keine Ente, stimmst? Du bist eigentlich nur eine seltsame Person, die komisch quakt. Jesus ist nicht nur Teil unseres Lebens, er ist Mittelpunkt unseres Lebens. Unser Zuhause zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir Christus in den Mittelpunkt stellen, weil die Bibel nicht sagt, selig sind die, die an Christus glauben, wenn es passt, sondern selig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und ich denke, wenn wir das nicht tun, sollten wir unseren Appetit verändern. Ich liebe einfach die Art und Weise, wie das David so erklärt und ausdrückt im Psalm 63,1. Ihr könnt mitlesen, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Und diese Verse drücken nicht nur aus, hey, Gott, ich will dich, wenn es mir passt. Hey, Gott, ich glaube irgendwie an dich, wenn ich dich brauche. Das ist jeder Moment eines jeden Tages, dass sich jeder Teil meines Lebens einfach nach dir, nach dem allmächtigen Gott sehnt. Wir sind nicht nur eine christliche Familie, sondern wir sind ein Christus-zentriertes Zuhause. Und so kann man diese Verse einfach mal auf die Familie interpretieren. Und ich finde es so schön, man könnte sagen, Gott, unser Gott bist du, dich suchen wir, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt unsere Seele nach dir. Ich glaube, dass ich als Papa was dafür tun kann, dass das in unserem Zuhause einfach auch immer wieder einfach auch Thema ist. Wisst ihr, wir leben und wundern uns, dass wir so leer sind. Jesus sagt, selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was können wir also tun? Ich möchte jetzt zum Schluss, was ich gesagt habe, einfach mal versuchen, auf eine praktische Ebene zu bringen, die Eva und mir ein paar Punkte einfach immer wieder helfen, so ein Zuhause zu bauen. Und manchmal ist man da besser dran, manchmal schlechter. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, ein perfektes Zuhause zu sein und auch nicht eine perfekte Familie zu sein. Also 5 Punkte, die uns helfen können. Das erste ist, einfach mal die Entscheidung, für meine Familie da zu sein. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, was entscheiden, für meine Familie da zu sein? Ja, wir müssen uns immer wieder neu, denke ich, für unsere Familie entscheiden. Gerade in den Phasen, wo vielleicht die Kinder klein sind, wo Romantik schon ganz, ganz weit hinter uns liegt und wo wir manchmal einfach innerlich das Gefühl haben, oh, am liebsten würde ich hier irgendwie ausbrechen. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte von einem Mann namens Jean-Dominique Borby. Und zwar war der Anfang der Nullerjahre Chefredakteur einer französischen Zeitschrift. Und der Mann hatte einen ganz schweren Schlaganfall und war mit dem ganzen Körper gelähmt. Das Einzige, was er bewegen konnte, war sein linkes Augenlid. Er konnte mit dem linken Augenlid blinzeln, nur noch das. Und er hat ein Buch geschrieben, wie er hat sich mit Logotherapeuten und Ergotherapeuten zusammengesetzt und sie haben anhand von dem Blinzeln so einen Alphabetcode entwickelt. Also wenn er einmal blinzelt A, zweimal B, und so hat er sozusagen mit Hilfe eines Codes, dass es einfach ein bisschen schneller geht, ein ganzes Buch geschrieben. Es hat natürlich einige Zeit gedauert und dieses Buch heißt Schmetterling und Taucherglocke. Und was er in diesem Buch dann beschreibt, das ging so tief unter die Haut. Er beschreibt nämlich, wie er damals also die, mit seiner Familie, mit seiner Frau zwei Kinder hatte und er immer wieder, als die Kinder klein waren, immer wieder gedanklich aus der Familie ausgebrochen ist, sich eine andere Familie gewünscht hat, eine andere Frau gewünscht hat, weil er sich dachte, naja, diese Lüge aufgesessen ist, mit einer anderen Frau wäre es vielleicht alles besser. Also er hat sich immer wieder dabei erwischt, wie er am Tag einfach auch immer wieder ausgebrochen ist in Gedanken und sich einfach ein tief anderes Leben gewünscht hatte als das, was er lebt. Und dann hatte er natürlich diesen schweren Schlaganfall. Und das, was er dann im Buch beschreibt, das ging so tief, wo er sagt, dass er jede einzelne Sekunde, als er solche Gedanken hatte, so tief bereut. Als er wusste, wie sehr sich seine Familie um ihn kümmert, wie sehr sie da war, schrieb er in dem Buch, wie sehr das bereut. Und sein Fazit aus diesem Buch lautet, entscheide dich täglich für deine Familie. Sie ist alles, was du hast, natürlich neben deinem Glauben. Und es lohnt sich so sehr, in seine Familie zu investieren. Also der erste Punkt ist, glaube ich, immer wieder, ich entscheide mich für meine Familie, ich entscheide mich für meine Frau. Und wenn mir die Perspektive für meine Familie verloren gegangen ist, darf ich Jesus immer wieder neu darum bitten, dass er mir seine Perspektive auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine Familie schenkt. Das Zweite, was helfen kann, so ein christuszentriertes Zuhause zu bauen, bedeutet, ich zwinge meine Kinder nicht. Und spätestens, wenn sie eine Familienandacht halten sollen und sich auf der Toilette einschließen, klopfe ich nicht und hole die da raus. Ich höre auf, meine Kinder zu zwingen, irgendwas zu tun, was sie nicht möchten. Ich finde das wirklich, also wenn Jesus sagt, wehe dem, der anderen die Tür zum Reich Gottes zuschlägt. Wisst ihr, wenn wir als Eltern beten, Herr, mach meine Kinder fromm, wir auf der anderen Seite ihnen aber mit unserem gesetzlichen Verhalten ihnen die Tür zum Reich Gottes zuschlagen, da passt irgendwas nicht. Also das Zweite ist, ich zwinge meine Kinder nicht. Das Dritte ist das gemeinsame Gebet mit der Familie. Wir haben bei uns zu Hause auch so eine Glaskaraffe mit Styroporkugeln drin und da haben wir Leute draufgeschrieben aus der Nachbarschaft, Schulfreunde, Friseure sind da mit drauf. Und wir beten regelmäßig, meistens samstags. Gestern hat es nicht funktioniert, weil der Noah keine Lust hatte. Hat gesagt, nee, jetzt betet man doch nicht einzeln, sondern für alle oder so. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber was uns einfach wichtig ist, dass unsere Familie, unsere Kinder einfach auch spüren, wir sind nicht nur für uns als Familie da, sondern gibt es auch andere Menschen, die brauchen Gebet, die brauchen uns. Das ist einfach uns wichtig, das Gebet mit der Familie. Dann das Vierte ist das gemeinsame Gebet in der Ehe. Ich habe das schon mal ein paar Mal erwähnt, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung dafür machen. Eva und ich, wir haben ein ganz großes Privileg. Wir haben beide montags frei. Und montags vormittags beten wir immer für die Familie, beten für andere Anliegen. Und das ist natürlich ein Privileg, das viele andere nicht haben. Gerade wenn man abends nach Hause kommt, nach der Arbeit, ist man echt geschafft, das Sofa ruft, die Netflix-Serie ruft. Und da ist er manchmal echt nicht danach, einfach zu beten. Aber ich glaube persönlich, das ist einfach nur eine Setzung von Prioritäten. Aber das Gebet in der Ehe, das hat so eine Kraft. Und selten spüre ich das so sehr, dass wenn wir unsere Anliegen haben kund werden lassen vor unserem Herrn, selten spüre ich das so sehr, dass ich dann wirklich weiß und spüre, die Anliegen sind jetzt bei dir, Jesus, und er kümmert sich darum. Das Gebet in der Ehe hat eine unfassbare Kraft und dazu möchte ich einfach nochmal Mut machen. Und das Letzte bedeutet gemeinsames Engagement, vielleicht in der gemeinnützigen Organisation, vielleicht arbeiten wir gemeinsam in so einem Tafelladen mit oder eben auch in der Gemeinde. Hey, wir haben ja so viele Familien, die sich gemeinsam, wo Eltern und Kinder sich hier in der Gemeinde einbringen. Und sie tun das nicht, weil es einfach wichtig ist, in der Gemeinde mitzuarbeiten, sondern sie sehen das als so ein Engagement im Reich Gottes. Und ich glaube, dass man als Familie auch ganz viel zurückbekommt. Bitte hör jetzt nicht, ich arbeite in der Gemeinde mit, damit ich was von Gott bekomme. Nein, das ist andersrum. Aber das sich in der Gemeinde zu engagieren als Familie, das ist ein ganz, ganz großer Segen. Und unsere Gemeinde, die basiert eigentlich auf ehrenamtlichen Mitarbeitern, auf Familien, die sich hier seit so vielen Jahrzehnten einbringen. Und das erleben wir als ein ganz, ganz großer Segen. Es tut wirklich unfassbar gut, auch als Familie etwas wo reinzugeben. Und dazu möchte ich einfach Mut machen. Es lohnt sich so sehr, für seine Familie da zu sein. Es lohnt sich so sehr, um seine Familie zu kämpfen. Es lohnt sich so sehr, ein christuszentriertes Zuhause aufzubauen. Und manchmal schaust du auf deine Familie und denkst dir, oh, komm an, was soll ich darüber sagen? Was soll ich sagen? Wir sind selber tief verzweifelt, wissen selber nicht weiter. Aber ich glaube, dass wir schon ein paar Dinge tun können dafür, dass wir uns ausrichten auf sein Reich und auf seine Gerechtigkeit. Das ist ein Fokus, den wir setzen können. Und vielleicht lohnt es sich, vielleicht heute Nachmittag gemeinsam als Familie sich mal hinzusetzen und gemeinsam zu überlegen, hey, wo ist unser Fokus? Nach was streben wir? Nach was sehen wir uns in der Familie? Wir sind leer und wünschen uns mehr. Aber es gibt mehr. Und ich möchte Mut machen, dass wir dieses christuszentrierte Zuhause, bauen. Wie gesagt, so gelingt manchmal manche Dinge mehr und manche weniger. Ihr Lieben, seid gesegnet, vor allen Dingen Manu und Sarah und alle jungen Familien. Ganz, ganz viel Segen dabei, so ein christuszentriertes Zuhause auch zu bauen. Und ganz viel Leidenschaft, Geduld, Barmherzigkeit füreinander und genau für euer Kind oder vielleicht Kinder, je nachdem. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du der Herr bist und ich danke dir, dass einfach von mir so deine Idee war. Wir danken dir, Herr, dass du uns geschaffen hast als Mann und Frau. Du hast uns geschaffen und du hast uns so fruchtbar gemacht, dass wir einfach selber an diesem Schöpfungsakt beteiligt sind, indem wir einfach auch Kinder zeugen dürfen. Und wir dürfen erleben, wie der Segen der Familie, der von dir kommt, einfach auch ganze Familiengenerationen durchzieht. Und du siehst uns Menschen, du siehst unsere Macken, du siehst unsere Fehler. Du siehst, dass wir manchmal selber total viele Fragen haben an uns und manchmal einfach vielleicht alles andere als stolz sind auf unsere Familie. Aber du hast uns gesetzt als Eltern über unsere Familie. Und ich danke dir, dass du uns befähigt hast, dazu unsere Familie zu gestalten. Ich danke dir, dass du uns als Pastoren und als Pastorinnen unserer Familie eingesetzt hast, dass wir eben dieses christuszentrierte Zuhause bauen. Du siehst unseren Fokus, den wir gesetzt haben. Und dort, wo wir den falschen Fokus haben, da erinnere uns du bitte in deiner Liebe daran, dass es mehr gibt als nur uns. Da wartet eine Welt darauf, geliebt zu werden. Da wartet eine Welt darauf, dass wir ihm begegnen mit unserer Not. Und so können wir anfangen, indem wir beispielsweise für Menschen beten, für die Nachbarn beten, für uns beten, für die Gemeinde beten. Und ich danke dir, Herr, dass du uns befähigt hast. Und ich bete, dass du uns als Familien dort, wo wir stehen, dass du uns da ganz, ganz tief begegnest. Herr, ich bete für Ehen, die am Struggeln sind, dass du sie korrigierst, dass du Ehepartner dazu befähigst, die richtigen Schritte zu gehen, dass du uns als Ehepartner uns immer wieder eine Perspektive füreinander schenkst, dass da, wo wir gegeneinander treten, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir als Team gemeinsam, wenn wir gegen die Probleme treten, dass wir da besser sind, als wenn wir gegeneinander treten. Ich bete, dass du uns ganz, ganz tief erfüllst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns einfach Gnade schenkst, dort, wo Dinge festgefahren sind, in der Erziehung, wo wir nicht weiter wissen, dass du in deine Gnade einfach kommst und Dinge veränderst, dass wir erleben dürfen, dass wir einen guten Gott haben, der barmherzig ist und der einfach Wunder tut, auch an unseren Familien. Und so möchte ich uns segnen, Herr, alle, die gestellt sind in der Familie. Und ich bete dafür, dass du ein neues Kapitel aufschlägst und dass wir als Familie den Segen genießen, den du kennst und den du schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns dazu befähigst, Herr. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.